Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute an meiner Seite ist erneut der Jung Europa Verlagsautor Volker Zierke. Ich grüße dich.
Hallo.
Und außerdem am Mikrofon, meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, lieber Volker, eigentlich hatte ich mir als kleine Einleitung heute früh überlegt zu sagen, wie passend, dass wir heute über Krabbert sprechen, denn wir sitzen in Sachsen und draußen ist es nebelig und dunkel. Ja. So sah es hier nämlich heute Morgen aus. Jetzt sitzen wir ein paar Stunden später hier und es ist purer, wunderbarer Sonnenschein. Passt vielleicht nur bedingt zu Ottfried Preußlers, tja, sagen wir mal Jugendroman Krabbert.
Ja.
Den wir heute bei uns in der Podcast-Sendung besprechen wollen. Und in diesem Zuge selbstverständlich auch sprechen über Ottfried Preußler als Person und mit Abstrichen zumindest so ein bisschen auch über sein Gesamtwerk, das er hinterlassen hat. Und tja, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Und zwar habe ich, wie zuletzt immer mal üblich, einen ganz kurzen, Faktencheck vorbereitet, den wir gemeinsam mal durchgehen können. Ich will mal gleich mit einer kleinen Frage einsteigen. Volker, es ist, glaube ich, unstrittig, dass es sich bei Krabbert um das Genre des Romans handelt. Zumindest wird es überall so angepriesen und ausgeschrieben. Gleichzeitig erscheint das Buch seit Jahrzehnten in Kinderbuchverlagen und eben also hauptsächlich in Kinderbuchverlagen, wird als Kinder-Jugendroman angepriesen.
Ja.
Wenn wir nachher auf die Gesamtschau Preußlers schauen, dann ist natürlich das Genre des Kinderbuchs ganz überwiegend. Vielleicht mal nur ganz kurz so zum Lockerwerden. Wie hast du Krabbert gelesen? Also ist das ein Kinderbuch?
Es ist schon ein Kinderbuch. Es ist so eine Art, ja, Coming of Age, könnte man sagen. Also der Krabbert, der altert ja in dem Roman sehr schnell und wird dann im Laufe dessen mit den klassischen Problemen des Erwachsenwerdens konfrontiert. Also umkommen mit den Schulgenossen bzw. Lehrgenossen in dem Fall, mit Frauen und mit der Sauferei. Mhm. Aber es hat natürlich einen sehr, sehr dunklen Grundtonus. Das mag natürlich an der Geschichte liegen, die in der Sagenwelt von Ostsachsen angesiedelt ist. Mit dem Tod, mit dem Müller als große Gegenfigur. Das ist natürlich alles schon ziemlich dunkel und trüb, wie du es vielleicht andeuten wolltest. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es für Jugendliche ein sehr, sehr gutes Buch ist, deswegen.
Also offiziell, empfohlen ist es ab 12, ab 12 Jahren, zumindest die Ausgaben, die wir jetzt in den letzten Tagen so in den Händen hatten. Wir sprechen ja noch über die verschiedenen Ausgaben und Versionen, die es von diesem Buch und von dieser Sage gibt. Ich glaube, man kann aber vorweg sagen, es ist jetzt nicht unbedingt was man mit seinem 5- oder 6-Jährigen liest, beziehungsweise nicht vorliest, sondern man kann im weitesten Sinne über diese Geschichte sprechen. Aber wir haben es schon eher mit einem Jugendroman zu tun, was für unseren Podcast ja bisher komplett untypisch ist. Das ist vielleicht auch mal eine ganz nette Sache, dass wir jetzt über dieses Buch sprechen. Du hattest es ja vorgeschlagen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und vielleicht noch ein paar Fakten dazu, damit wir so ein paar Rahmendaten haben, bevor wir in die Handlung einsteigen. Das Buch ist 1971 erschienen. Da hatte Ottfried Preußler schon großen Erfolg, hat also dort schon mit Kinderbüchern sich einen großen Namen gemacht. In den 50er Jahren ist er ja, wenn man so will, durchgestartet schon.
Räuber Hotzenplotz, Kleine Gespenst und sowas.
Ja, korrekt, genau. Streng genommen war, glaube ich, das erste, lass mich mal gucken, ich hatte es mir auch irgendwo notiert, ist im Grunde genommen relativ egal, aber ich glaube, die kleine Hexe oder das kleine Gespenst oder so war mit das erste, was erschienen ist, und dann kam Hotzenplotz und so weiter, genau. Und das Buch ist, wir sprechen jetzt hier nicht gerade über eine Geheimentdeckung. Ja. Das Buch ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendpreis 1972, also ein Jahr schon, nachdem es erschienen ist. Und es hat, glaube ich, so ziemlich alle internationalen Preise in den 70er Jahren abgeräumt, die es zu gewinnen gab. Wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt, zählt im Grunde genommen zu einem der bekanntesten Jugendromane in der europäischen Hemisphäre, den es gibt.
Müsste auch mindestens die Hälfte der Hörer im Schulunterricht mal gelesen haben.
Ja, ich lustigerweise nicht.
Ich auch nicht.
Aber kann sein. Und es ist natürlich klar, dass dieses Buch dann in jeder erdenklichen Form schon existiert. Es gibt etliche Ausgaben, also diese Taschenbuchausgabe von DTV zum Beispiel. Ich habe nur mal spaßeshalber vorher nachgeschaut, die liegt in der 21. Auflage vor. Mhm. Es gibt hunderte andere Versionen von Krabat natürlich. Es gibt Hörspiele, es gibt einen Film, der ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Es gibt einen Trickfilm, es gibt Sekundärliteratur, es gibt Lesebegleiter, es gibt Lehrerhefte. Ich glaube, es gibt auch Ausmalbücher und sonst was. Also dieser Stoff des Krabat, der ist wirklich, wenn man es so nennen will, gnadenlos seit den 70er Jahren ausgeschlachtet worden. Ist aber.
Den Film hattest du erwähnt, oder?
Den Film hatte ich erwähnt. Ja. Ich sagte, der ist noch gar nicht so alt, ne? Und auch relativ prominent besetzt
eigentlich. 10 Jahre mit, ja, Daniel Brühl zum Beispiel.
Genau. Gut bei Lenin ist der, ne? Oder?
Ja, auch
Inglourious. Da ist viele Filme, aber.
Inglourious Basterds.
Ach, stimmt, war der auch dabei. Mhm. Dein Lieblingsfilm. Ja. Naja, ja, also, wie gesagt, es gibt dieses Buch, ist auf alle erdenklichen Arten und Weisen ausgeschlachtet, umgesetzt, gefeiert worden. Das heißt, wir sprechen hier heute nicht über irgendeine ganz, ganz große Entdeckung. Dennoch lohnt es sich, das Buch zu besprechen, und wir werden auch gleich darauf kommen, warum. Vielleicht noch ganz kurz, denn natürlich dient dieser Podcast auch der Verkaufsförderung. Selbstverständlich haben wir das Buch auch im Angebot. Und tatsächlich hatte ich mich mit dem Thema schon mal beschäftigt vor einigen Monaten, als ich nämlich die Entscheidung gefällt hatte, dieses Buch in unser Wiederverkaufssortiment aufzunehmen. Das zwar mittlerweile auch bestimmt knapp 200 Bücher umfasst, aber von dem wir uns ja immer noch auf die Fahne schreiben, dass es sich im weitesten Sinne um eine Art Bibliothek handelt, nämlich dass wir nur Bücher anbieten, mit denen wir uns A beschäftigt haben und B, die wir im weitesten Sinne empfehlen können. Mhm. Also die müssen jetzt nicht alle auf einer ganz ideologisch strengen, jungeuropäischen, weltanschaulichen Linie liegen, aber ich würde mal behaupten, dass wir keinen Schund verkaufen, sondern dass wir ganz überwiegend Dinge verkaufen, die wir selber empfehlen möchten. Als erweiterter Autoren- und Unterstützerkreis, will ich mal sagen. Na? Und ich musste mich dann natürlich mit der Frage auseinandersetzen, welche Ausgabe von Krabat nehme ich rein? Logischerweise keine antiquarischen, aber es gibt auch noch sehr, sehr viele, die über den Buchhandel ganz normal erhältlich sind. Ich habe mich jetzt schlussendlich tatsächlich für eine Ausgabe entschieden, wo ich noch nicht so sicher bin, ob es die beste Wahl war. Darüber sprechen wir aber jetzt. Wir haben im Angebot eine Schmuckausgabe mit 80 Illustrationen und Schutzumschlag. Ich habe die jetzt hier gerade vor mir liegen. Du hast die auch gelesen in Vorbereitung. Und die wurde, das ist eigentlich das einzig Besondere oder Neue daran, die wurde halt einmal ganz neu koloriert, wenn man so will, oder ausgestattet mit Illustrationen.
Koloriert wäre zu weit gesagt, weil er
schwarz-weiß. Ja. Ja, es wurden über 80 neue Illustrationen gezeichnet, gemalt, wie auch immer. Und der Künstler, wie könnte es anders sein, ist natürlich kein Deutscher. Es ist ein Iraner, Merdad Zairi. Hm. Ich nehme an, dass er so ausgesprochen wird, in etwa. Ich habe mich mal ganz kurz jetzt vor der Sendung zu ihm belesen. Ist eine angesagte Nummer in der Illustratoren-Szene Deutschlands, lebt auch seit vielen Jahrzehnten in Deutschland, hat eine deutsche Frau.
Kennt sich mit dem sorbischen Lifestyle wahrscheinlich aus.
Ja, vermutlich. Es sind, wie gesagt, so Kohlezeichnungen, sehr viele, auch sehr, sehr großflächig verteilt. Generell, das ist ein 314 Seiten starker, großformatiger Band. Ist, wie gesagt, 23 erschienen, also letztes Jahr, nämlich zum 100-jährigen Ottfried Preußler Jubiläum. Er ist 1923 geboren. Wir haben einige Bücher, die ich heute noch im Laufe der Sendung so ein bisschen vorstellen werde, die auch zu diesem 100-jährigen Jubiläum neu erschienen sind. Ja, ansonsten darf man erfreulicherweise sagen, das ist seitens des Thienemann Verlags, die Krabat seit 1981 herausgeben, keine textlichen Änderungen gab. Mhm. Das ist ja schon mal was sehr Erfreuliches. Stichwort Jim Knopf und andere Geschichten, die in den letzten Jahren ja umgeschrieben wurden, politisch korrekt. Natürlich hat der Thienemann Verlag es sich nicht nehmen lassen, so einen ganz, ganz peinlichen Disclaimer in dieses Buch reinzuhauen. So von wegen, dieses Buch ist in den 70ern das erste Mal erschienen. Ja, irgendwo ist das drin. Habe ich jetzt aber neulich auch schon bei Disney Plus und so gesehen.
Ja,
wenn du König der Löwen startest oder so, dann kommt auch hier dieses, irgendwelche Begriffe sind da drin.
Ja, also in dem Buch ist es jetzt nicht, ne?
Ich glaube, in dem ist es auch drin.
Nee.
Nee?
Nee.
Ja, ich gucke, da habe ich vielleicht.
Da strafe ich dich wieder Lügen.
Ja, mal wieder, Volker. Du hast mich auf frischer Tat ertappt. Sehr clever, aber gut. Nein, 28 Euro
hinten kostet. Hinten steht's drin übrigens.
So. Naja. Ja, lies gut. Mal vor, komm.
Ottfried Preußler greift in Krabat auf alte sorbische Sagen zurück und siedelt seine Handlung im ausgehenden 17. Jahrhundert an, nach dem Dreißigjährigen Krieg. Von diesen intertextuellen und historischen Bezügen sowie von sprachlichen Normen der Entstehungszeit des Krabat ist Ottfried Preußlers Roman geprägt. Also
ist noch im Rahmen.
Sehr verhalten.
Das stimmt. Muss man sagen, muss man ehrlicherweise dem Thienemann Verlag zugutehalten. Ich habe das in ganz schlechter Erinnerung, weil der Thienemann Verlag wirklich ganz, ganz viele gute Kinderbücher verlegt. Also die sind sozusagen die Erbwahrer von Ottfried Preußler. Ich habe hier vor mir so einen Katalog liegen, den kriege ich jedes Jahr zugeschickt. Der ist jetzt fürs Frühjahr 25. Sowas kriegt man als Verlag regelmäßig zugeschickt. Das ist hier jetzt so dick wie zwei junge Europa-Bücher gefühlt. Da füllen die Ottfried Preußler Klassiker, die sogenannte Backlist, bestimmt fünf Seiten. Gleichzeitig, und das ist eben das Ding, verlegt aber der Thienemann Verlag natürlich auch diese ganz, ganz schrecklichen Genderbücher, ich bin schwarz und fühle mich cool, irgendwie so mal ausgedacht jetzt, ne? Aber so diese ganz schlimmen Sachen, also wenn es irgendwo so eine Trans-Kinder-Frauen-Geschichte gäbe, dann in Thienemann Verlag. Gleichzeitig eben trotzdem diese Preußler-Geschichten verkauft sich natürlich einfach gut, ne? Und ja, du hast die Ausgabe auch gelesen und du hast sie in der Hand gehabt. Du bist ein kunstinteressierter junger Mann, Volker, im weitesten Sinne.
Also,
Was meinst du?
Ist okay. Es ist jetzt nicht schlimm, die Zeichnungen. Aber sind auch jetzt nicht was das Buch massiv aufwertet, muss man fairerweise sagen.
Ja, ich meine, ich würde mich natürlich freuen, das Buch zu verkaufen. Aber wir wollen ja immer ehrlich sein. Stichwort die Haut. Podcast dazu, da hatten wir ja auch sehr ehrlich über den Buchpreis von 34 Euro diskutiert. Insgesamt ist es ein schönes Buch.
Es ist ein schönes Buch, ja. Es war jetzt nur auf die Illustration bezogen.
Genau, es ist ein großformatiges Hardcover. Den Schutzumschlag kann man auch wegschmeißen, das ist wie immer Mist. Aber es hat einen großen Zeilendurchschuss, es ist schön luftig gesetzt, es hat einen anständigen Satzspiegel, es ist gut lekturiert im weitesten Sinne, wenn man davon sprechen will bei so einem alten Buch, aber auch da passieren Fehler. Ja, also schlecht ist das nicht gemacht. Das ist insgesamt liebevoll und gut umgesetzt zum 100-jährigen Jubiläum. Da kann man nicht sagen, die Zeichnungen, wie du richtig sagst, die sind okay. Ich meine, dir wird klar sein, ich habe mir ein paar Rezensionen dazu durchgelesen. Das wurde natürlich himmelhoch jauchzend angepriesen von dem Feuilleton, ne? Von wegen der ausländische Pop-Zeichner bliblablub hat endlich mal die dunkle Seite von Krabat rausgestrichen. Die alten Illustrationen waren ja relativ bunt, also eher so ein bisschen kindlich gehalten.
Vielleicht ein Kinderbuch war, aber.
Ja, und das ist halt schon, ich will jetzt nicht gleich den Begriff düster verwenden, aber was einem als erstes einfällt, ist halt eben so ein schwarzer Rabe. Das ist so ein schwarzer Rabenbuch irgendwie. Und das sind halt Zeichnungen, wie gesagt, Kohlezeichnungen, die eher düster sind. Und da hat man sich natürlich in der Fachwelt im weitesten Sinne dazu hinreißen lassen, die klassischen Klischees da aufzuschreiben, von wegen endlich mal eine düstere, dem Buch angemessene Zeichenvariante und so weiter. Im Großen und Ganzen darf man das Buch ohne weiteres kaufen. Das ist eine gut umgesetzte Ausgabe. Die Bilder sind nicht schlecht, hauen dann auch nicht vom Hocker. Ist jetzt keine schlechtere und keine bessere Ausgabe als irgendwelche älteren. Wer aber Wert legt auf einen Hardcover, ein schönes, dickes Buch, was nicht so schnell kaputt geht, was man sich auch mal in den Schrank stellen kann, der ist hiermit sicherlich weitaus besser beraten als mit diesen ganzen Taschenbuchausgaben, die es gibt, die natürlich weitaus günstiger sind. Hier haben wir es, wie gesagt, mit 28 Euro zu tun. Letztes Jahr erschienen. Wir haben, lass mich mal kurz neben mich gucken, also um die 10 Stück noch auf Lager aktuell. Wer also in das Thema Krabat einsteigen will, nämlich indem er selbst liest, der mag auf jungeuropa.de zugreifen. So, jetzt aber genug davon, Volker. Du hast uns ja eine kleine Biografie, eine kleine Tagesordnung so rum vorgegeben. Wir wollen jetzt endlich mal darüber sprechen, worum es in dem Buch überhaupt geht.
Ja.
Ich habe genug geredet, möchtest du mal?
Ja, was wir vielleicht nicht erwähnt haben, ist, dass Ottfried Preußler sich diese Geschichte nicht ausgedacht hat, sondern auf einer sorbischen Sage aufgebaut hat. Sorbistan, das wissen vielleicht viele nicht, liegt im Bereich
Klassiker
zwischen Spreewald und Cottbus.
Ein Waldsteinwitz, ja.
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 Ja, dieser Sagenschatz, wie gesagt, wahrscheinlich sehr, sehr lange mündlich überliefert worden ist und dann von Ottfried Preußler Ende der 60er Jahre mit einigen Veränderungen dann niedergeschrieben als Jugendbuch. Es gibt, glaube ich, auch, gerade in der DDR gab es andere Adaptionen des Sekrabat-Sagen, die aber heute kein Mensch mehr kennt. Da werden bestimmt wieder irgendwelche Leute dann mich eines Besseren belehren, die in der DDR 1958 ein anderes Buch gelesen haben. Aber ja, das ist eben das Bekannteste. Es geht um den jungen Krabat, der durch einen Traum zieht als Sternsinger in Ostsachsen durch die Gegend und versucht sich so eben durchzuschlagen. Ich habe vorhin diesen Satz vorgelesen. Es spielt vor dem Hintergrund des großen Nordischen Krieges,
ja.
wo Sachsen mit und gegen die Schweden ringt.
Und stark verwüstet wurde.
Genau.
Ja.
Also, ja, vor.
Es regieren Not und Elend, darf man sagen.
Genau.
Ja.
Da versucht er sich eben durchzuschlagen, hat dann eines Nachts diesen Traum und die Nacht darauf wieder und beschließt dann eben diesen Traum zu folgen. Die Raben, glaube ich, im Traum vorkommen, die weisen ihm den Weg zur Schwarzen Mühle.
Es war Odin selbst.
Genau.
Ja.
Und in der Schwarzen Mühle ist eben ein Müller, überraschenderweise, mit einigen Gesellen. Und der nimmt ihn dann da auf als Lehrling und geht dann dem Handwerk eines Müllers nach, muss aber schnell feststellen, dass es nicht nur darum geht, sondern dass der Müller seine Gesellen auch in der Kunst der Magie unterweist. Und ja, das ist dann sehr, sehr spannend alles geschildert, weil das geht über ein paar Jahre tatsächlich, wo er dann eben dementsprechend altert, aber auch nicht nur natürlich, aber auch merkt, diese Arbeit mit der Magie, die fordert ihren Tribut. Jedes Jahr verschwindet einer der Lehrlinge und ein neuer kommt kurz darauf wieder hinzu. Und
der Pizzaring.
Genau, und dort beschließt dann Krabat auszubrechen aus diesem Teufelskreis, bis er selbst mal an der Reihe wäre und braucht dann auch die Mithilfe einer Frau, eines Mädchens aus dem nahen Dorf. Und das ist im Prinzip die Geschichte, um die es geht. Wie gesagt, aus diesem sorbischen Sagenkreis.
Und was macht die Geschichte aus deiner Sicht so düster? Weil im Grunde genommen ist ja diese Beschreibung, die du jetzt inhaltlicher Natur erstmal dankenswerterweise geliefert hast, also, wie soll man sagen? Das gibt jetzt noch nicht so sonderlich viel Aufschluss über dieses ganze Setting. Also dieses, ich will jetzt nicht sagen Feeling, über das Gefühl, über den Rahmen, in dem das stattfindet. Klar, das findet vor dem Hintergrund eines Krieges oder eines vergangenen Krieges statt. Wir haben natürlich wie immer nach Kriegen eine dezimierte Bevölkerungszahl. Wir haben schwere Zeiten. Also das kommt ja auch relativ klar zum Ausdruck. Er zieht ja auch als Waisenjunge, das muss man vielleicht auch sagen, als Waisenjunge mit zwei anderen Waisenjungen, glaube ich, zu Beginn durch die Gegend.
Ja.
Das heißt, wir haben es hier ganz generell schon mal mit einer in Anführungszeichen traurigen Geschichte zu tun. Ne? Also die Eltern verloren, wie auch immer und so weiter und so fort. Und klar, du hast es schon gesagt, schwarze Magie, dieser Ort der Mühle als dunkler Ort, was ist da sozusagen dieses ganz besondere Setting, was diese Geschichte dann auch so einzigartig macht? Weil ansonsten könnte das ja auch ein relativ banales Märchen oder so sein.
Ja, du hast natürlich diesen Hintergrund, was ja so ein bisschen wie auch bei diesem Faustmythos so angesprochen ist, dass der Müller seine magische Macht vom Tod selbst hat. Und daher rührt es auch her, dass eben immer einer der Gesellen als Tribut an den Tod abgegeben werden muss. Der Tod kommt, ich glaube, immer in der Vollmondnacht, also einmal im Monat an die Mühle und dort müssen dann die Gesellen eben auch nachts zur Arbeit und mühlen dann den Totengang, wird es, glaube ich, genannt. Ne? Und es wird eben immer nur so angedeutet, aber es ist wird nahegelegt, dass sie eben Gebeine mühlen und dem Tod, der immer nur als dunkler Kutscher beschrieben wird, dann diese gemahlenen Gebeine dann auf die Kutsche laden. Und das hat alles halt so eine düstere Stimmung. Es ist also nicht so lustig Hogwarts, Zauberei, ich verwandle dich in Frettchen, sondern immer so, okay, diese Magie, das ist was Gefährliches und du musst halt einen Preis dafür bezahlen, dass du diese übernatürlichen Fähigkeiten hast. Und es ist natürlich nochmal interessanter vor diesem sorbischen, schrägstrich ostsächsischen Hintergrund. Wir wissen es ja bis heute, dass Ostsachsen zurückgeblieben ist, also sich seit dem Großen Nordischen Krieg nicht wirklich erholt hat, strukturell.
Zum Glück.
Zum Glück. Also, was ich damit sagen will, es ist immer noch eine sehr, sehr einsame Gegend.
Und einer der letzten Rückzugsorte in der Bundesrepublik, könnte man fast sagen.
Für Rechtsextremisten oder Wölfe. Oder beides.
Für jeden offenen Geist, Volker.
Ja. Und ja, man bekommt da schon dieses Feeling auch vor dem, vor diesem Krieg. Das hat ja auch so ein bisschen diese, ich will nicht sagen, Landsknecht-Anspielungen, aber
doch,
vieles, ja. Was bei diesen Landsknecht-Liedern zum Beispiel auch immer im Vordergrund ist, also diesen Tod als was Makaberes. Der Tod beim Würfelspiel zum Beispiel.
Als Begleiter auch, als natürlicher irgendwie.
Das kommt da sehr, sehr gut rüber und es wird halt immer so vage gehalten. Wie gesagt, ja, der Tod, der wird ja zum Beispiel auch als großer Gegner nicht wirklich konfrontiert. Der ist ja einfach da.
Ja, die Menschen hatten zu der Zeit, in der das Buch angesetzt ist, zeitlich gesehen, nämlich im späten 17. Jahrhundert ist es, glaube ich, und auch natürlich zur Zeit, in der Ottfried Preußler selber groß geworden ist. Er ist ja 1923 geboren, wie wir schon angedeutet haben. Und wir werden vielleicht später noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass er ja selber auch Kriegsteilnehmer war im Zweiten Weltkrieg. Also auch er hat natürlich eine Zeit kennengelernt, in der das Menschenleben nicht nur ausgelöscht wurde, sondern auch nicht sonderlich viel wert war im weitesten Sinne. Also wo man natürlich ein völlig anderes Verhältnis hatte zu Tod, zum Tod generell. Und vielleicht passt da die eigene Lebensgeschichte ganz gut zu der des Krabat. Deswegen ist es, glaube ich, heute als Autor, egal ob als Jugendbuchautor oder auch als Romanautor, du wirst es besser wissen, schwierig, sowas zu schreiben, so auch auf eine authentische Art und Weise, weil man natürlich selber ein völlig anderes Verhältnis zum Tod hat. Der Tod ist in unserer heutigen Zeit genauso präsent wie immer, Stichwort Altenheime, Stichwort Krankenhäuser und so weiter, Stichwort Pandemien, wollte ich schon fast sagen. Aber man hat ein anderes Verhältnis dazu. Erstens wird er verbannt in das Unsichtbare, also Stichwort Altenheim. Niemand möchte dem Tod begegnen, ihm ins Auge schauen. Der Tod ist das ultimativ Böse. Es ist das Schlechteste, was es gibt. Mit dem Tod endet alles, weil natürlich auch das Übernatürliche, das Göttliche aus der Welt verschwunden ist, wenn man es jetzt mal ganz weit greifen möchte. Und dementsprechend ist der Tod eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Er ist kein ständiger Begleiter, sondern die Ultima Ratio sozusagen, das Schlimmste, was einem passieren kann. Und zur Zeit Preußlers, aber auch eben zu der Zeit, in der er dieses, also für die er dieses Buch konzipiert hat, ist der Tod eben genau das, ein makaberer Begleiter. Es ist halt so, man stirbt halt, der eine früher, der andere später, der andere, ja, also damals hat man vielleicht auch nicht eine Ibuprofen genommen oder hat sich irgendwie, was weiß ich, Antibiotika reingehauen, wenn man sich irgendwo einen Nagel reingetrieben hat oder was auch immer, sondern da ist man ja auch an vergleichsweise banalen Dingen gestorben. So. Und diese Mischung aus dem Tod als tägliches Phänomen und dem Tod aber auch als geheime, mystische, okkulte Sache, die ist ein ganz spannender Rahmen von diesem Buch. Und ich glaube, Ottfried Preußler schafft es, wie wenige andere Autoren, das irgendwie ganz, ganz greifbar zu machen. Und es ist nicht so eine ganz oberflächlich klischeehafte, das gibt es ja heute oft, du wirst es auch wissen, so diese Pseudo-Gothic-Romane von diesen fetten Weibern mit schwarzen Haaren und Nasenpiercing, die dann irgendwie die Nacht des Raben oder irgendwie so heißt das dann, ja. Und dann ist da so ein bescheuerter Rabe drauf mit irgendeinem Ring in der Fresse und dann ist das so einfach so ein ganz schlechter, charmed Hexenzauber-Mist. Also so diese Unterhaltungsromane, diese Jugendunterhaltungsromane, wo dann irgendwelche, wie gesagt, so halbe Gothic-Weiber halt versuchen, irgendwie so ein düsteres Setting herzustellen und solche Bücher zu schreiben. Das ist natürlich vollkommener Schund. Und Preußler weckt ja auch diese Assoziation. Ich sag gleich, du denkst an den Rabe, eine alte, heimliche, dunkle Mühle. Das klingt nun erstmal vergleichsweise klischeehaft, ist aber eine ganz andere Baustelle als so 90er, 2000er Jahre Fantasy-Romane.
Ja, was ja meistens auf diesem New-Age-Kram, Esoterik fußt. Während bei Krabat merkst du natürlich deutlich an, dass das eine viel, viel tiefer sitzende, ja, sorbische Legende ist.
Ja.
Aber dass es Preußler ja auch geschafft hat, das greifbar zu machen. Also er nennt ja ganz, ganz viele Orte. Die Schwarzmühle habe ich sie genannt, aber es ist natürlich die Mühle im Koselbruch.
Genau.
In Schwarzkollm wird genannt. Sie sind dann mal in Dresden. Sie besuchen ganz, ganz viele Dörfer. In Ostsachsen, in der Lausitz im weitesten Sinne. Und du könntest wahrscheinlich da eine Karte nebenher aufmachen und das überall genau anschauen. Es wird dann auch die Natur so ein bisschen beschrieben. Diese Unwirtlichkeit von dieser Gegend zusammen dann ja auch mit diesem eigentlich Leiden der Bevölkerung, die ja auch zum Beispiel einmal zur Mühle kommen und den Müller um was bitten, was dann der einfach aus Boshaftigkeit abschlägt. Gleichzeitig aber hast du dann auch dieses Dorfleben dann auch mit drinnen. Also der Müller gewährt dem Krabat ja einmal so einen freien Tag, wo er dann eben ins Dorf gehen kann und sich dann auf so einem Dorffest eben volllaufen lässt und mit den Weibern eben tanzt. Mhm. Was eben so alles so ganz greifbar macht. Also nicht irgendwie abgehoben, esoterisch, sondern halt doch noch im folkloristischen.
Ist vor allem authentisch, ne?
Ja.
Ja, man muss sagen, dass Preußler Hoyerswerda zuerst entdeckt hat.
Ne?
Ja. Aber gut, es ist, und das Stichwort hattest du ja auch für unsere heutige Sendung ganz groß markiert, im weitesten Sinne auch eben ein Heimatroman. Da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch zu Preußler in Ansätzen schon mal. Preußler selber stammt ja aus Reichenberg in Böhmen, also aus dem Sudetenland.
Ja.
Und Reichenberg ist eben nicht so sonderlich weit von Zittau.
Ja.
Und von Zittau ist man eben vergleichsweise schnell in Hoyerswerda und in Dresden.
Mhm.
Natürlich alles unter großen Anführungszeichen, zumal zur damaligen Zeit, also in der das Buch auch spielt und auch noch zur Zeit Preußlers, war das natürlich eine weitaus längere Reise, als es das heute ist. Aber das ist eben doch, die Lausitz ist eben doch eine, also die Lausitz, in der sozusagen Krabat spielt, aber eben auch das Sudetenland, das sind eben durchaus stark kulturell geprägte, mehr oder minder in sich geschlossene Räume, die er eben meisterlich versteht zu beschreiben. Und das ist ja das, was du auch gerade genannt hast. Stichwort Dresden, das ist ja sozusagen eine große Bastion in dem Buch dann. Und ich glaube, Preußler selber konnte das nur so authentisch schreiben. Ich meine, du kannst ja auch dich ins Auto setzen, kannst jetzt beispielsweise sagen, ich fahre jetzt in die Pfalz, mach da zwei Wochen eine Rundreise und trink Wein und dann schreibe ich eben in meinem Roman zwei Kapitel über die Pfalz. Ob diese Kapitel am Ende beispielsweise in einem Roman oder ähnliches wirklich gelungen werden, wenn es sich nicht um so eine an Kracht angelehnte kurze Beschreibung handelt, was ich da getrunken habe und was die Leute für Markenklamotten anhatten, sondern wirklich eine durchdringende Beschreibung des Typus Mensch und der Landschaft, das darf bezweifelt werden. Und hier haben wir es aber eben mit jemandem zu tun, der diese Landstriche eben anscheinend gut kannte und der vor allem eine sehr hohe Meinung und einen sehr eindringlichen Heimatbegriff hatte.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Naja, das möchte sich vielleicht auch den Sorben, Krabat ist ja ein Sorbe, verbunden gefühlt haben. Ottfried Preußler heißt er gar nicht, Ottfried Preußler.
Nein, genau.
Sondern hat auch einen tschechischen, böhmischen Namen getragen, bis sein Vater beschlossen hat, den nach dem Anschluss logischerweise einzudeutschen wieder auf Preußler. Und gibt da eben, wie gesagt, Berichte aus seiner Jugendzeit, dass er es in der Schule nicht ganz einfach hatte, weil er Tschechisch als Fremdsprache lernen musste. Teile seiner Familie haben Tschechisch gesprochen, er selber nicht. Das heißt, du hast da so eine Art Mischidentität, die nicht einfach ist. die du aber natürlich in vielen Gegenden Deutschlands hast. Und da gehört natürlich das Gebiet der Sorben genauso dazu wie eben das Sudetenland.
Ja, Preußler selber ist ja, wie gesagt, 23 geboren und dementsprechend groß geworden in dieser Zeit, in der es zwischen Deutschen und Tschechen dort, wo er herstammte, heiß herging, besonders heiß herging. Wenn wir jetzt mal 45, 46, 47 rausnehmen, also die Zeit der wilden Vertreibung, haben wir es da ja zu tun mit einer sehr, sehr schwierigen Zeit, wo sich auch die Machtverhältnisse nach und nach wechseln. Stichwort auch Zweisprachigkeit und so weiter, du hast es schon erwähnt. Ich kann mir den dezenten Hinweis auf ein Buch, das mir durchaus am Herzen liegt und das wir kürzlich erst verlegt haben, da nicht verkneifen, nämlich Das Ende der Beneš-Republik von Emanuel Moravec. Ist ein ganz tolles Buch, was wir tatsächlich gar nicht so sonderlich gut verkauft haben, weil es ein sehr spezielles Thema hat, nämlich ein in Tschechien absolut verhasster Militärstratege, der im Grunde genommen beschrieben hat, wie die Tschechoslowakei ins Unglück geschlittert ist. Nämlich dadurch, dass man sich den Deutschen verschlossen hat, sie als Feinde betrachtet hat und sich sozusagen in die Hände der Franzosen und Briten begeben hat und versucht hat, sozusagen die Deutschen als ultimativen Feind zu bekämpfen. Und in genau dieser Zeit, in der auch nicht dieses Buch entstand, aber über die dieses Buch handelt, auf einer wissenschaftlichen Ebene, also das ist halt ein Sachbuch, kein oder ein Großessay meinetwegen, kein Roman oder ähnliches. In dieser Zeit ist ja Preußler groß geworden. Das heißt, er ist ja einmal geprägt durch die Heimat und Heimat aber immer vor dem Hintergrund auch der Verlustmöglichkeit, der Konflikte. Und wenn du wo groß wirst, wo um die Heimat gerungen wird im weitesten Sinne, dann erlebst du das natürlich anders als so eine absolute Selbstverständlichkeit. Na, also, in Bayern, weiß ich nicht, Oberbayern ist halt schon immer bayerisch gewesen. Das ist eine andere Nationalidentität als die eines Menschen, der natürlich dann auch die Heimat verlassen musste, einmal seine Heimat verloren hat. Also er ist ja jemand, der seine Heimat verloren hat. Und B, als jemand, der das immer als was wahrgenommen hat, worum auch gestritten wurde. Ich glaube, das schon einen Eindruck macht auf einen jungen Menschen. Und dann natürlich, er hat ja an Krabat über 10 Jahre oder rund 10 Jahre geschrieben mit Unterbrechung.
Ja.
Auf jemanden, der dann so einen Jugendroman vorlegt. So einen, Epos ist es nicht, aber so ein Werk, was dann eben in über 30 Sprachen übersetzt wird und anscheinend eine gewisse Qualität mitbringt. Da, wie gesagt, nur als kleiner Abschluss, die Werbung sei erlaubt, Das Ende der Beneš-Republik, ich glaube 22 Euro kostet, echt ein gutes Buch, gibt es auch bei jungeuropa.de. Wer sich sozusagen noch ein bisschen belesen will zu diesem ganzen politischen Drumherum, in dem Preußler dann groß geworden ist. Ja, Volker, das wollte ich auch noch erwähnen, das habe ich mir natürlich nur angelesen. Seine Verwandten stammen angeblich, so sagt er selber, seit dem 15. Jahrhundert aus Böhmen.
Mhm.
Und sein Vater, der ja, glaube ich, Lehrer war, war auch, also mal hobbymäßig würde man heute sagen, Heimatforscher und Volkskundler.
Aha.
Ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Geschichte. Ne? Also, wenn dein Vater einmal im weitesten Sinne Intellektueller war, also es gibt ein Interview, das ich mit Preußler gesehen habe, in dem er sagt, dass er und sein Bruder immer freien Zugang zur Bibliothek des Vaters hatten, der wohl über 6000 Werke besaß und der, wie gesagt, auch Heimatforscher war. Und ich glaube, man darf mit Fug und Recht behaupten, der war ein relativ strammer deutscher Mann. Soll heißen, er war ein heimatverbundener Mensch. Und ich glaube nicht, dass das an Preußler als jungen Mensch vorbeigegangen ist. Dieser Bezug zur Heimat, der ist einfach bei ihm omnipräsent.
Genau, es gibt da auch, wie gesagt, auch diese Sentenzen, dass er viel bei der Großmutter Sagen beigebracht bekommen hatte, die da wohl ein wandelndes Lexikon an Sagen aus verschiedenen Gegenden, aber wahrscheinlich natürlich hauptsächlich aus den Sagen des Sudetenlands, von Böhmen, da ein großes Wissen verfügte, dass das natürlich ein erster Grundstock ist und dass er viel mit dem Vater im Isergebirge wandern war. Also wenn man von Zittau rübergeht, Zittauer Gebirge, diese Gegend ist das, was natürlich auch was anderes mit einem Menschen macht, ganz anderen Einfluss hat auf so jemanden, wo dann natürlich solche Sagen, die man in der Kinderstube erzählt bekommt, dann in der Natur auch nochmal eine ganz andere Verfestigung bekommen.
Ja, also es darf, glaube ich, bezweifelt werden, dass Ottfried Preußler diese, also Krabat vor allem, aber auch andere Werke, die es von ihm gibt, hätte schreiben können, wenn er nicht eben diese Prägung erhalten hätte, die er erhalten hat. Ja, ich meine, wir könnten jetzt noch relativ lange über Krabat sprechen. Es gibt ja, ich hatte das erwähnt, Tonnen an Sekundärliteratur. Es gibt Lesebegleiter, die dem jungen Menschen erklären wollen, worum es da geht. Es gibt Lehrerhefte, damit auch Lehrer verstehen, was da geschrieben wurde. Hm. Das ist ja meistens ein Problem. Es gibt, glaube ich, ziemlich viele Interpretationsmöglichkeiten, Ebenen in diesem Buch, das eben am Ende trotzdem hauptsächlich ein Jugendroman ist.
Ja.
Will ich mal dich sozusagen auf die Probe stellen, in Anführungszeichen. Ich glaube, schon rausgehört zu haben im Vorgespräch, dass du diesem Buch sehr zugetan bist, dieser Geschichte. Warum?
Das ist eine gute Geschichte. Das ist schon mal das Wichtigste. Also sie ist gut und spannend erzählt. Die hat eben, sie schließt einen schönen Kreis ab. Also hat kein offenes Ende oder so, sondern macht einen,
wie deine Bücher?
Ja, guten Kreis. Hat so Nebenstränge, die aber auch alle sinnvoll sind. Du hast da immer dieses, ja, was ich vorhin sagte, diese Nebenkriegsschauplätze mit den Gesellen und sowas, was nett ist, was gut ist, aber es auch nicht zu sehr ablenkt sozusagen. Du hast, diese tiefe Verwurzelung sozusagen in Ostsachsen, was ich sympathisch finde. Das heißt, du hast immer, also du könntest diese Geschichte nicht erzählen und sagen, die spielt übrigens im Elsass, weil es nicht funktioniert. Du hast immer wieder Verweise auf die sorbische Kultur, wie die dann eben zu Ostern der Mädchenchor im Prinzip durch die Dörfer zieht und singt. Du hast immer wieder Verweise auf, das sind übrigens hier die Sorben und der spricht gar kein Deutsch, der spricht nur Sorbisch. Du hast Verweise, wie gesagt, auf Dresden, auf Hoyerswerda, auf andere Städte in der Gegend. Das macht es immer sehr, sehr anschaulich, vor allem, wenn man gelegentlich mal in der Gegend unterwegs ist, was ich eben auch war, was ich immer sehr, sehr anschaulich finde. Und du hast, ich mag halt diese düstere Stimmung. Also es ist jetzt kein, wie gesagt, so ein Hogwarts-Märchen, sondern es ist halt eine sehr, sehr düstere Geschichte mit einem schon ernsten Thema, das man, glaube ich, auch als Erwachsener gut lesen kann.
Kann man. Ich glaube, dass Preußler hat mal so spaßeshalber gesagt, ich schreibe meine Geschichten, egal welche, immer für mindestens einen Erwachsenen, nämlich den, der es vorlesen muss.
Ja. Aber es ist ganz, ganz schwierig, eine Geschichte zu erzählen, die für Jugendliche oder Kinder interessant ist, die aber auch für Erwachsene noch gut ist.
Ja, furchtbar schwierig, vor allem, weil du ja auch bei der Sprache eben schauen musst. Also heute wäre das vermutlich fast unmöglich, weil die Jugendsprache, ohne dass ich jetzt hier den großen Kulturkritiker spielen will, natürlich sich, sagen wir mal, vorsichtig stark gewandelt hat.
Ja.
Krabat hat ja noch einen ganz anderen Ton, klar. Also die Menschen waren auch im Durchschnitt weitaus gebildeter, mehr gebunden an Volkserzählungen. Und das ist auch das, was ich so schön finde an dem Buch. Es ist ein wunderbares Beispiel, nicht nur für das, was du gesagt hast, also diese Regionalkultur, die man wirklich, wenn man schon mal in Ostsachsen war, in jeder Zeile eben nachspüren kann, sondern es hat es ist angenehm okkult, es ist angenehm düster, es ist angenehm mystisch. Das ist so ein mystisches Element, das sich aus diesen alten Volkssagen einfach speist. Also das hatte ich eben so ein bisschen mit meiner abschätzigen Bemerkung über die dicken Gothic-Mullen gemeint. Da sitzt halt jetzt nicht jemand an seinem Tisch und hört irgendeine Evanescence oder so und fühlt sich total fledermausmäßig und schreibt jetzt irgendwas, sondern das ist jemand, der ist in seiner Jugend geprägt gewesen, vielleicht auch noch durch so alte Erzählungen, die wir da heute gar nicht mehr kennen. Ich weiß noch genau, die Großmutter eines guten, ehemalig guten Freundes, die war, wie man sich das vorstellt, die ging gebückt, hatte krumme Finger wie eine Hexe, weil die immer als Kind die Kartoffeln rausholen musste und auch mit gebrochenen Fingern, hatte ein Kopftuch auf, noch. Sowas gab es in Deutschland übrigens auch.
Ja.
Ich will nicht schon wieder stunk machen.
Ich kenne das aus Bayern,
ja. Ja, jedenfalls kam die mal angerannt. Ich hatte die noch nie so schnell laufen sehen und schrie wie wild über den Hof. Da war ich gerade zu Gast. Rein, 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 die Zigeuner sind im Dorf. Ich weiß gar nicht, ob das gestimmt hat. Vermutlich ist so ein Bimmelwagen rumgefahren, der irgendwie Metall eingesammelt hat.
Ja.
Sowas gibt es ja im Westen.
Was meistens Zigeuner sind.
Ja, natürlich. Aber das hat mich daran deswegen erinnert, weil die auch noch an so, ich will gar nicht sagen Legenden geglaubt hat. Also es gab gewisse Wurzeln und Pflanzen, die hat man genommen, wenn es einem schlecht ging. Hm. Es gab gewisse Verhaltensweisen, die hat man gemacht, wenn einer gestorben ist. Einfach so diese, ja, man würde sagen, mündlich überlieferten Traditionen, die wo man heute gleich sagen würde, ah, oh, das ist doch überhaupt nicht wissenschaftlich und das ist totaler Unsinn und so ein Quatsch, wer glaubt denn an so einen Mist? Die Frau hat bestimmt an Geister geglaubt, im weitesten Sinne, oder an solche Dinge. Also das speist sich alles, diese ganze Geschichte ist eben kein ausgedachter Blade 2 Horrorfilm, sondern das ist halt, das atmet so diese ganz, ganz tiefe Volkserzählung.
Ja.
Und das ist so dieses Mystische und Düstere daran. Ja, also wer älter ist als wir, wer vielleicht schon 70 Jahre alt ist, der kennt noch Leute, die weitaus älter sind, die werden noch gewisse, ja, wie würde man das heute nennen? Spleens gehabt haben, zu sagen, das und das darfst du nicht machen. Und ja, also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich tue mich ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Einfach so diese Überlieferung, diese Volkssagen, dieses okkulte, düstere, was halt die Menschen vor 200 Jahren auch noch geglaubt haben und davon überzeugt waren.
Ja.
Ja, dass die Ernte kaputt geht, wenn ich das und das mache oder was auch immer. So, und das, glaube ich, ist eine Essenz dieses Buches, neben diesem ganz starken Heimatgedanken, und es richtet sich ja nun mal hauptsächlich an Jugendliche, ja, das ist eine Frage, Volker, wird die verstanden? Wie liest ein heutiger junger Mensch das Buch? Ich weiß es nicht.
Weiß nicht, müssten wir junge Menschen mal fragen. Sind ja auch nicht mehr jung.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das noch verstanden werden kann, vor allem wenn du halt ja, Kinder hast, die nicht total verblödet sind, aber die lesen ja halt auch keine Bücher. Ich glaube schon, dass man damit durchkommt, weil die Schwelle sehr gering ist. Das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum das Buch bis heute in den im Schulunterricht verwendet wird, weil es halt ein niedrigschwelliges Angebot ist, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, schön. Das war Krabat. Kommen wir mal noch natürlich auch ein bisschen zu Preußler. Ich glaube, es ist nicht schlimm zu sagen, dass sie jetzt beide natürlich keine ausgewiesenen Preußler-Experten sind.
Ja.
Ich habe aber eine lange Geschichte mit dem Räuber Hotzenplotz. Ich muss es nämlich seit einigen Jahren schon vorlesen. Sehr rege. Ich habe auch natürlich mehrfach den relativ neuen Film des Räuber Hotzenplotz gesehen.
Ach ja.
Ja, und bin Fan des Räuber Hotzenplotz. Meine Kinder sind auch ein großer Fan des Räuber Hotzenplotz. Weswegen wir das Buch auch verkaufen. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe. Wir verkaufen alle 4 Ausgaben, die, sage ich mal, regulär verfügbar sind, auch aus dem Thienemann Verlag, bei uns unter jungeuropa.de. Da ist auch zum 100-jährigen Preußler Jubiläum letztes Jahr unter anderem der erste Teil neu erschienen. Mit dem haben wir angefangen bei uns im Wiederverkäufersortiment. Der ist richtig schön gemacht, auch mit echt guten alten Zeichnungen, die mir richtig gut gefallen. Vorne auch mit so einem ausgeschnittenen Messer. Das gleiche hat man auch mit dem kleinen Wassermann gemacht, den ich auch hier liegen habe. Die sind echt gut. Also es ist wirklich, wirklich schön gemacht, die beiden Bücher. Ich gebe dir die mal rüber, falls du mal reinschauen willst. Wir haben natürlich auch die anderen. Der letzte, der vierte Teil ist die Mondrakete. Da hat, glaube ich, dann schon die Tochter mitgewirkt. So ein bisschen Tolkien-mäßig.
Mhm.
Es gibt bei uns ein Rätselbuch, was wir verkaufen. Und wir haben auch von Preußler beispielsweise das Abenteuer des starken Vanya mit im Sortiment. Ist auch ein Jugendbuch. Ziemlich günstig, ich glaube 13 Euro. Wie gesagt, auch ein schönes Jugendbuch, was wir mit drin haben. Von Preußler könnte man im Grunde genommen das meiste mit reinnehmen. Man will es aber nicht übertreiben. Das sind so die Sachen, die wir da im Sortiment haben. Und ja, Stichwort Preußler. Also ich hatte es gesagt, der kleine Wassermann war sein erster großer Erfolg. Das war 1956. Dann folgten schon Hotzenplotz, Hexe, Gespenst und so weiter. Ihr wisst, wovon ich rede. Aber es gibt zum Beispiel von ihm auch bei uns in Schilda. Das kennen viele nicht. Das ist bei uns in Schilder. Ah. Es gibt Thomas Vogelschreck. Es gibt noch eine Jugendgeschichte, beispielsweise die Flucht nach Ägypten. Mhm. Also wir haben natürlich in seinem Gesamtwerk, so will ich es mal nennen, wirklich die ganz bekannten Dinger, die ja auch, ich meine, Hotzenplotz, weiß ich nicht, Filme, Theater, ja, was es da alles gab, ja. Wir haben aber auch Sachen, die nicht so bekannt sind. Was vielleicht auch vielen Eltern nicht so bekannt ist, dass Preußler Mitglied der Hitlerjugend war.
Ja.
Dass Preußler nach seinem Abitur 1942 sich freiwillig gemeldet hat zum Kriegsdienst.
Ja.
Dass er Offizier war und 1944 in russische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Ich glaube, an der rumänischen Front in Bessarabien, ne?
Genau,
kann ja sein, ne? Habe ich auch nur gelesen, logischerweise. Ja, ja. Und 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen ist, die er glücklicherweise überlebt hat und dann nach Bayern kam. Ich weiß gar nicht, welche Ecke, aber irgendwo nach Bayern kam auf jeden Fall.
Naja, Rosenheim, die Ecke.
Rosenheim, ja, das ist das Oberbayern? Nee.
Doch, doch, glaub schon.
Ja?
Oder, ja, ja.
Ist auf jeden Fall nicht die Ecke, wo du herkommst.
Nee.
So das klassische Bayern. Rosenheim.
Ja, ja, natürlich
schon. Ja, jetzt setze ich mich vermutlich in die Nesseln, aber. Und ganz interessant fand ich einen Hinweis, Volker. Das fand ich richtig gut. Und ich glaube, das hat vermutlich auch seine Heimattreue, will ich es mal nennen, bewahrt. Seine Frau, mit der er drei Kinder hat, stammt auch aus Reichenberg.
Mhm.
Also er hat sich nicht mit einer bayerischen Dame verheiratet, was zu der Zeit vermutlich noch weitaus schwieriger war als Heimatvertriebener, als es heute wäre. Aber er hat sozusagen in Bayern dann seine, ja, wie soll man, seine Frau kam halt daher, wo er auch herkam. Er hat so eine
Die kleine, hat er natürlich schon vor dem Krieg gekannt.
Ja, aber er hat eine Enklave halt gebildet dort. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Er hat er vorher gekannt schon, ja?
Er hat, war mit ihr verlobt vom Krieg, ist dann 5 Jahre in Kriegsgefangenschaft gekommen und hat sie dann zufällig wiedergefunden.
Wahnsinn.
Oder nicht zufällig, aber
ja,
hat sie wiedergefunden. Sie hatte auch kein Neuen oder so.
War nicht auf Tinder, ja?
Ja, okay. Und hat dann irgendwie beschlossen, 2 oder 3 Kinder.
3 Töchter, glaube ich. 3 Töchter. Ist auch ein hartes Schicksal, ne? Aber gut.
Weiß ich nicht.
Nichts gegen euch, liebe Töchter, aber.
Ja, aber das ist ja auch das, was. Weil du gerade sagst, es ist eher unbekannt, das ist ja auch das, was zuletzt kritisiert wurde. Mhm. Wir hätten vielleicht mit dem Thema einsteigen können, um diesen Podcast wieder auf die. Was auf X sehr, sehr gut geht, Cancel Culture und sowas zu bringen. Denn.
Miro Preußler.
Ja, Ottfried Preußler ist Kritik ausgesetzt im April 2024, also dieses Jahr noch.
Ach ja, so aktuell ist das.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Und die Entscheidung ist ja erst vor Monat gefallen.
Wusste ich nicht.
Ja, ja.
Schieß mal los.
Im April, oder sagen wir mal Anfang dieses Jahres, wurde das losgetreten, dass das Ottfried-Preußler-Gymnasium in Pullach, das ist südlich von München, beschlossen hat, den Namen, den das Gymnasium auch nur 10 Jahre hatte, ablegen zu wollen. Und das wurde dann von Schülern und Lehrern befürwortet und von Elternbeirat und so Schwachsinn.
Das ist ein Verbrecher, ne?
Es wurde dann ein Gremium gebildet aus Schülern und Lehrern, die eben erarbeiten sollten, was der Hintergrund ist für diesen Vorschlag, für diesen Antrag. Und das hatte ich dir hier jetzt mal auf den Bildschirm geworfen, wie man so schön sagt. Es ist kopiert von Wikipedia, aber ich habe die Originalquelle eingesehen, den Brief des Schulleiters, der online verfügbar ist, wo eben vorgeworfen wird, Ottfried Preußler hätte sich nie von seinem Erstlingswerk, über das wir noch sprechen können, distanziert, das eben vor dem Hintergrund der Hitlerjugend spielt.
Erntelager Geier.
Genau.
Ja, war mir unbekannt, muss ich sagen.
Ja.
Bin schockiert.
Ich bin auch schockiert. Ich habe es auch nicht gelesen. Sollte es vielleicht tun.
Ich werde es bestellen die Woche mal für uns im Verlag.
Ja.
Das gibt es bestimmt irgendwo.
Ja, vielleicht im Antiquariat Zeitenstrom. Dann das eben das, die fehlende vorbildhafte Einstellung in pädagogischer Hinsicht. Da wurde dann an einem Brief zitiert von Ottfried Preußler, den er irgendeinem Kollegen geschrieben hat, dass seine Arbeit, Ottfried Preußler hat ja lange als Lehrer gearbeitet in Bayern, wo er gesagt hat, ich öde das an. Aber
ist ja skandalös.
Ja. Ja.
Die meisten Lehrer überleben ihren Beruf doch nur die schweren Alkoholismus. Ja. Also wer hat noch keine Schnapsflaschen im Gymnasium gefunden? Aber gut.
Ja gut, waren Lehrer oder Schüler, ne?
Beides vermutlich.
Dann hier fehlender Bezug zur Gemeinde, was nachvollziehbar ist tatsächlich, fehlen eines echten gymnasialen Anspruchs, weil er ist ja ein Kinderbuchautor und es ist ein hochintelligentes Gymnasium.
Ah ja.
Und, das finde ich am witzigsten, Gewalt und oder Hexerei als Konfliktlösungsmechanismen.
Sollten Sie sich mal auf die Fahne schreiben dort vielleicht.
Ja.
Hexerei.
Das Witzige, wie gesagt, ist, der Lehrer, der diesem Gremium das eben erarbeitet hat, der musste später einige Unterlassungserklärungen unterschreiben.
Hieß der Benedikt Kaiser?
Leider nein. der hatte Aussagen getroffen, die einfach Bullshit waren, wie das für Lehrer typisch ist. Also er hatte auch NS-Werke dann dem Preußler zugeschrieben, die er nie geschrieben hatte. Und
mein
sowas.
Kampf.
Und anderen Quatsch behauptet. Und das wurde dann ans Bayerische Schulministerium zurückgegeben, die dann, wie das auch Ministerium so üblich sind, keine Entscheidung getroffen haben, sondern an die Schule zurückgegeben haben, nach irgendwie einem monatelangen Prozess. Und
einfach aussitzen.
Im Oktober 24, also jetzt nicht so lange her, hat die Tochter von Preußler, die auch das literarische Werk so ein bisschen verwaltet, der Schule untersagt, den Namen weiter zu verwenden, um diese Debatte zu beenden, weil es jetzt noch einen weiteren Prozess hinter sich gezogen hat. Und ich glaube, sie sagte dann, die Schule hat das Recht verwirkt, den Namen von meinem Vater zu verwenden, was ich eine nachvollziehbar und eigentlich auch starke Geste finde, das dann einfach zu beenden. Ich hatte vorhin nachgeschaut, die Internetseite der Schule ist noch unter dem Namen verfügbar, also heißt immer noch so.
Ja, weil muss bestimmt keiner weiß, wie man eine Domain ändert.
Ja, denke ich nämlich auch.
Hallo, Kundendienst bei Hetzner, wie kann ich das hier ändern? Das Internetseite.
Ja, die Internetseite ist schrecklich. Da wird dann auch auf die Schülerzeitung bzw. die Schüler-Internetzeitung verwiesen mit einem sogenannten Verweis, einem Link. Und dann landest du dann im WordPress-Backend, wo du dich anmelden musst. Also es ist alles sehr schlecht gemacht.
Ja, das Ottfried-Preußler-Straflager für Jugendliche wird möglicherweise noch.
Würdest du es als Erntelager bezeichnen?
Ja, ich spiele gern Minecraft. Na, gut. Ja. So ist das. Ja, spannend. Also das zeigt so ein bisschen durchaus, wobei die Frage ist, ob das exemplarisch jetzt ist. Ne? Also es ist exemplarisch für diesen Kult, tatsächlich Kinderbücher, die zum Kulturgut im weitesten Sinne gehören. Also ich hatte das Wort Jim Knopf und so weiter ja schon mal eingeworfen. Darüber, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das wurde auch damals bei der Sezession ziemlich lang und breit von Ellen Kositzer besprochen, diese ganze Umbenennungs-Hysterie in den Kinderbüchern, dass man da irgendwie, ich weiß gar nicht, worum es ging, Zigeuner, Neger, irgendwie sowas vermutlich. Ich glaube, Pippi Langstrumpf war da auch betroffen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Ich hatte da noch keine Kinder, glaube ich, das hat mich noch nicht so sehr interessiert.
Bei Jim Knopf waren es, glaube ich, die Neger.
Ja, kann sein. Und dass man halt dazu teilweise bei den Verlagen übergegangen ist, diese Dinge zu bereinigen, teilweise eben nicht. Also indem man halt so ein Disclaimer, irgendwie so eine Art Entschuldigung
da. Wie gesagt, das Markante ist ja in dem Fall, dass es nicht mal inhaltlicher Natur ist, sondern eben hauptsächlich, das ist eben der Hauptpunkt, den ich vorgelesen habe, diese fehlende Distanzierung von Ottfried Preußler, von seiner angeblichen NS-Vergangenheit zu machen. Und da gibt es eben auch Historiker, die zu Ottfried Preußler forschen, die ihm sagten, ja, der war halt nicht mal 20, ne? Dass man jetzt nicht von jemandem im Alter, wo er eben zur Hitlerjugend gegangen ist, erwarten kann, nicht zur Hitlerjugend zu gehen, zum Beispiel. Jetzt mal ganz.
Ja, zumal, das ist ja auch ein sehr entscheidender Punkt in diesem Buch über die Benesch-Republik, dass natürlich, wenn du in einem Staatsgebilde lebst, der Tschechoslowakei, dass gerade in seiner Endzeit, und das muss man ja ganz deutlich so sagen, und ich glaube, das auch vergleichsweise unumstritten, deutschfeindlich war.
Das ist, glaube ich, auch ein nicht unerhebliches Thema von diesem Erntelager Geier, das vor diesem Hintergrund eben spielt, vor der, dem Anschluss von Sudetendeutschland ans Deutsche Reich. Wir hatten das ja in einer eigenen Podcast-Folge mal thematisiert, aber das muss wohl auch das Thema von Erntelager Geier sein, eben vor dem Hintergrund dieser Hitlerjungen, um die es da geht. Und wo eben sehr, sehr deutlich vorkommt, dass sich Ottfried Preußler eben damals stark damit sympathisiert hat, also dass diese Hitlerjugend den Anschluss feiern, dass aber eben auch diese, was er eben in der Schule erlebt hat, dass er Tschechisch lernen mussten, dass es da eben, dass es sozusagen von oben aufoktroyiert war, dass,
ja,
das, dass diese Tschechische Republik, dass die im Prinzip deutschenfeindlich war.
Ja, er war ja vorher, vor der Hitlerjugend, noch in einem anderen Jugendbund, dessen Name mir entfallen ist.
Zum Freibund, ja.
Ja, genau. Also ich meine, im weitesten Sinne nationalistisch zu sein oder national zu sein, war ja nun zu der damaligen Zeit nicht unbedingt eine Besonderheit. Das kommt noch dazu. Und wenn du dann in einem Landstrich lebst, der ganz eindeutig deutsch ist, der aber aktuell eben von jemand anderem regiert wird, der dir teilweise auch deine Sprache madig macht und so weiter und so fort. Ja, was machst du dann? Und ich will jetzt hier gar nicht zur großen Rechtfertigungstirade von Ottfried Preußler ansetzen, denn das bedarf es gar nicht. Also nicht so auf dieser sozialpädagogischen Linie, oh, das kann man ja alles verstehen und so weiter als Jugendlicher. Ja, meine Güte. Also der war halt Deutscher, mit einem anscheinend relativ nationalen Hintergrund. Ich habe jetzt keine weiteren Informationen zu seinem Vater, außer dass der anscheinend ein sehr gebildeter Heimatforscher war und dementsprechend vermutlich durchaus national. Und das war halt so. Also ist jetzt die Frage, ob diese ganze Geschichte das für einen sympathischer oder weniger sympathisch macht als Zuhörer. Ich denke, eine gewisse Tendenz kann ich unterstellen. Aber ja, ist ein Typ, der hat Eier gehabt. Der hat sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Der war an der Front mindestens 2 Jahre lang. Der war im Kriegsgefangenenlager. So, also es macht mir den Hintergrund durchaus sympathischer, denn wir haben es hier mit jemandem zu tun, der hat auf jeden Fall was erlebt. Und der hat eine verlorene Heimat. Der ist Sudetendeutscher. Und wenn man unterstellen mag, dass sich das in seinen Büchern wiederfindet, dann ist das aus meiner Sicht ein eher wertvoller pädagogischer Ansatz.
Ja, ja, es ist ja vor allem auch immer relativ peinlich von so Schulen, sich als Namensgeber für ihre Schule dann jemand auszusuchen, der möglichst stromlinienförmig ist. Und ich meine es jetzt nicht mal in so einem kulturkämpferischen Sinne, also auch ja. wenn wir jetzt aussuchen dürften, wer Namensgeber für die Schule hier sein dürfte, dann ist es ja eigentlich doch interessanter, jemanden zu nehmen, der eine bewegte Geschichte hinter sich hat, als einfach irgendwie so ein fiktives Idol aufzubauen, der immer der Geilste war. Sondern dass es ja auch schwierige Gestalten gibt, die, ja, bei Ottfried Preußlers Biografie ist ja geprägt durch die historischen Ereignisse in der Zeit. Und das ist doch eigentlich ist doch eigentlich eher interessant, als dass es das kritisch machen würde.
Naja, eigentlich muss man sagen, dass er eine komplette, ich will schon fast sagen, Normie-Historie hat an sich. Ja. Also dieses, ich habe Abitur gemacht, mich freiwillig gemeldet, war in der HJ eine Zeit lang und war dann an der Ostfront. Das ist ja eine Sache, die trifft auf Millionen von Deutschen in dieser Zeit zu. Ja. Das heißt, das ist ja vor dem Hintergrund seiner eigenen Herkunft überhaupt nicht überraschend.
Ja.
So, er hat natürlich, das darf man auch dazu sagen, 1942 auch einen Aufnahmeantrag in die NSDAP gestellt. Hm. Ich meine, auch das muss keinen wirklich tiefgehenden politischen Hintergrund haben. Dass er jetzt aber jemand war, der dazu gezwungen wurde, das darf, glaube ich, auch bezweifelt werden. Ne?
Ich auch nicht,
aber. So, ist auch vollkommen egal. Das ist eben ein Teil dieser Historie. Das ist ein Teil, warum sich Leute darüber aufregen. Und uns bleibt da eigentlich nur zu sagen, und das gar nicht mal logischerweise vor diesem NSDAP-Hintergrund, sondern vor den Angriffen auf seine Person von anscheinend dieser linksliberalen zu reichen Lehrerschaft und Elternschaft, lest mehr Ottfried Preußler.
Ja, das ist das, was ich auch damit sagen wollte, diese Historie von Deutschland, aber natürlich auch von Ottfried Preußler, lädt ja dazu ein, sich damit zu beschäftigen. Und das ein Teil der Geschichte ist, der offensichtlich durch solche Maßnahmen ja, lieber vergessen wird, das leuchtet mir nicht ganz ein, selbst wenn man jetzt Linksliberaler wäre, was wir beide ja nicht sind. Ich zum Beispiel habe jetzt keinen sudetendeutschen Hintergrund, aber das war zum Beispiel in Memmingen immer, am Ortsschild war das immer die Partnerstadt von Memmingen wurde immer angegeben, Freudenthal ist das, im heutigen Osttschechien, mit diesem Sudeten-Wappen, was mir als Kind damals nicht eingeleuchtet hat, weil ich das auf keiner Landkarte gefunden hatte, bis mir das mein Vater mal erklärt hatte, was Sudeten-Deutschland ist. So, und vor dem Hintergrund bekommen ja auch solche Bücher wie Krabat nochmal eine ganz neue Dimension, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Mhm. Nicht nur jetzt mit den Sorben, aber auch mit den Sudeten, mit tausend anderen Sagen und Volksgruppen auf deutschem Gebiet, wo es ja auch, und das finde ich einen sehr, sehr guten Satz, Thema Ernst von Salomon, Deutschland ist da, wo um es gerungen wird. Und ja, das ist ja in solchen Orten immer so gewesen. Das war ja keine konfliktfreie Zeit und kein konfliktfreier Ort, aber das macht es ja umso spannender, auch zur Beschäftigung von heute aus.
Absolut. Und ist vielleicht auch eine Sache, wo man mit seinen Kindern, und ich glaube, das ist durchaus ein Problem, was wir jetzt in der Form noch nicht haben. Unsere Kinder sind noch nicht so alt, aber sicherlich einige der Zuhörer haben möglicherweise selber Kinder großgezogen, die nicht so sehr recht sind, warum auch immer. Manchmal hat man es ja auch nicht in der Hand, muss man auch fairerweise sagen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, mit seinen eigenen Kindern, die vielleicht selber schon Kinder haben und in Leipzig Mitte wohnen oder so, über bestimmte Dinge auch wieder ins Gespräch zu kommen. Denn Ottfried Preußler findet eigentlich in der Regel jeder gut. Also das mit dem Gymnasium mag so sein, aber ja, wäre mir jetzt eigentlich nicht bekannt, dass Ottfried Preußler jetzt der übliche Feind der linksliberalen Schikaria wäre. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so.
Es gibt, glaube ich, auch noch Dutzende andere Schulen, die noch so heißen.
Ja, also ich denke, ich meine, was habe ich mir hier notiert? Ottfried Preußler hat über 15 Millionen deutschsprachige Bücher verkauft. So, ja. Also übersetzt in insgesamt, glaube ich, 66 Sprachen oder irgendwie sowas. Der Mann steht grundsätzlich eigentlich außerhalb jeder Kritik, außer man ist wirklich so verzweifelt wie diese Bonzen dort in Bayern, dass man anscheinend selbst da noch drin rummäkeln muss. Ist vielleicht eine schöne Gelegenheit, mit dem eigenen Anhang ins Gespräch zu kommen über solche Themen, die wir gerade auch besprochen haben. Generell, ich meine, das Thema Volk, wer gehört zu einem Volk? Minderheiten, Sorben ist ja auch eine Minderheit, eine andere Minderheit als andere Minderheiten in dieser Republik, ist nicht das Schlechteste vielleicht, um auch der Räuber Hotzenplotz bietet selbstverständlich mit kleineren Kindern die Möglichkeit, über Sachen zu sprechen. Finde ich eine schöne Sache in diesem Sinne. Ich bin Ottfried Preußler-Fan, ohne dass ich ein Kenner wäre. Ich beschäftige mich im Rahmen der eigenen Familienplanung, ist das falsche Wort, aber der eigenen Familie zunehmend mit Ottfried Preußler. Und ich finde ihn immer cooler, wie man neudeutsch sagen würde. Aber das sagt man vermutlich gar nicht mehr. Aber in diesem Sinne, wer sich für Ottfried Preußler interessiert, ich nehme an, dass diejenigen, die Eltern sind, vermutlich schon Ottfried Preußler irgendwo zu Hause stehen haben. Ich darf sagen, dass der sonst durchaus kritikwürdige Thienemann Verlag schöne Ausgaben wieder aufgelegt hat. Wir haben sie im Angebot. Hotzenplotz haben wir die vier Bände. Wir haben Kleine Wassermann, wir haben für Ältere den Vanya und natürlich den Krabat. Vielleicht werden wir in Zukunft auch noch mehr Preußler-Sachen aufnehmen, aber man muss das Ganze auch erstmal finanzieren. Und ganz generell darf man sagen, dass wir nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund von Weihnachten unser Kinderbuchprogramm ausgebaut haben. Wir sitzen jetzt hier an unserem Podcast-Mikrofon und blicken auf immerhin zwei große Regalböden voll mit Kinderbüchern. Angefangen vom Hydra Verlag über verschiedene Comics und andere Sachen. Wer also da zugreifen möchte, auch nach diesem Preußler Podcast, der mag das auf jungeuropa.de tun. Ich darf ganz ehrlich sagen, dass natürlich auch die antiquarischen Ausgaben gut sind. Wer da auf irgendeinem Portal für 3 Euro was findet, mag auch dort zugreifen. Und wer sich wirklich für den ganzen Hintergrund dieser Geschichte interessiert, der findet bei uns, wie gesagt, mit das Ende der Benesch Republik ein schönes, im weitesten Sinne schönes Buch zum Thema Tschechoslowakei und Deutschland. Und jetzt komme ich aber zum Ende mit meiner Werbung. Wer sich dann noch für das Thema Vertreibung interessiert, der findet unter dem Stichwort, ich glaube, Historie heißt es bei uns auf jungeuropa.de, findet dort auch durchaus verschiedene Bücher zum Thema der Vertreibung mit einem ziemlich starken Fokus. Und das mag auch an meiner eigenen Familiengeschichte liegen, mit einem sehr starken Fokus auf dem Sudetenland. Also wir haben mehrere teure, aber gute Werke zum Thema der wilden Vertreibung bei uns im Sortiment. Und wer da einen großen Einkauf vor Weihnachten tätigen will, der kann sowohl für seine Kinder was mitnehmen, als auch für sich selber. Tja, Volker, freue mich, dass du das eher ungewöhnliche Thema Krabat vorgeschlagen hast und bin fertig.
Alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, mach's gut, ciao.